Willkommen zu Elterngedöns, dem Podcast rund um Erziehung und Leben mit Kindern.
Es beginnt ja eigentlich schon in der Schwangerschaft und gut wäre, wenn man da schon als Familie eine gesunde oder vollwertige Ernährung etabliert, wenn man dann Vorbild ist und als Familie diese Routinen so hat, wenn man erst irgendwie, wenn das Kind 4 ist, plötzlich beginnt, gesund zu essen, ja, dann wird es natürlich eine größere Herausforderung, als wenn man es von Anfang an macht.
Hallo, schön, dass du eingeschaltet hast zu dieser Episode von Elterngedöns. Mein Name ist Christopher End. Ich unterstütze Eltern darin, die Beziehung zu ihrem Kind bewusst zu gestalten. Was in unseren Rucksack kam, war nicht unsere Entscheidung, was wir weitergeben schon. Auf deinem Weg des Elternseins begleite ich dich in Einzelsitzungen, sei es online oder hier in der Praxis in Köln, in Seminaren und Kursen. Elternsein als Weg heißt mein neues Buch und es erscheint Ende April. Zum Buchstart gibt es eine Signieraktion. Und so kommst du zu deinem Exemplar von Elternsein als Weg mit einer persönlichen Widmung. Du bestellst dazu einfach bis zum 28.04. über den Webshop des Klaus Verlages dein Buch. Bei der Bestellung gibst du einfach an, für wen die Widmung sein soll. Die Aktion geht noch bis zum 28. April. Alle Informationen auf christopher-n.de. Der Gast der heutigen Folge ist Moana Werschler. Moana ist Bloggerin, Ernährungscoach für Familien und seit neuestem Autorin. Ihr Buch heißt Mama, ich will Brokkoli und ist eine Mischung aus Erziehungsratgeber und Rezeptbuch oder Kochbuch. Schwerpunkte von Moanas Arbeit sind zum einen veganes und vegetarisches Essen mit Kindern und zum anderen der Umgang mit Picky Eaters, also mit Kindern, die extrem wählerisch sind, was das Essen betrifft. Hallo Moana, herzlich willkommen im Podcast. Schön, dass du da bist.
Ja, hallo Chris.
Wieso wollen so viele Kinder kein Brokkoli essen? Das fragen sich ja manche Eltern. Ne?
Ja, das stimmt. Ich weiß gar nicht, ob es der Brokkoli ist oder einfach allgemein das Gemüse. Mhm. Ich kenne einige Kinder, die lieben Brokkoli, aber essen anderes Gemüse nicht so. Mhm. Es gehört einfach, ja wirklich, auch meine Kinder lieben Brokkoli. ich glaube, es ist einfach, es gehört in dieses Alter der Autonomiephase, ja, dass die Kinder wählerisch werden. Das ist so der Punkt, den viele Eltern vielleicht nicht so verstehen. Mhm.
Und was sind dann die Fehler quasi, die man machen kann, wenn die wählerisch werden?
Ja, Fehler gibt es viele. Wenn man Druck aufsetzt, wenn man ein Kind auch zwingt zu probieren oder aufzuessen, solche Dinge. Oder auch wenn man eben... Ich merke immer auch so in meinen Coachings, dass wenn die Eltern die Kinder nicht mehr verstehen und den Kindern alles aufdrücken und das Kind gar nicht selber entscheiden darf, das führt halt zu viel Stress auf beiden Seiten. Ja. Und gerade in der Autonomiephase möchte ja das Kind, das seinen Willen entdeckt, will das ja selber entscheiden, dass es jetzt diese grünen Punkte nicht mag oder solche Dinge. Und dann tut man sich was Gutes, wenn man da das Kind ein bisschen entscheiden lässt oder das Gemüse vielleicht anders zubereitet oder das Kind mitentscheiden lässt in der Menüplanung und solche Dinge. Und dann wird es viel stressfreier oft. Mhm.
Wie mache ich das, damit ich quasi, könnte dann die andere Richtung sein, dass ich sage, okay, das Kind darf alles bestimmen, dann bestimmt das Kind, dass es gar kein Gemüse mehr ist. Und da mache ich mir vielleicht dann auch Gedanken als Eltern.
Ja, klar. Nein, das ist dann auch, ich mache jetzt vielleicht einen blöden Vergleich, aber es ist wie mit dem Bedürfnis orientiert, dass das Kind alles entscheidet und Mama geht unter. Nehmen jetzt die Mama als Beispiel. Ja. Das ist genau das Gleiche, das sollte man nicht machen. Mhm. Ich finde, das habe ich gerade vor 2-3 Tagen auf Instagram gepostet, den Satz von dieser amerikanischen Ernährungswissenschaftlerin Ellen Satter, super. Die Eltern entscheiden, was es gibt, also das Angebot, vielleicht auch, was sie einkaufen und wann es das Essen gibt, so ein bisschen den Tagesplan strukturieren, was bei kleinen Kindern Sinn macht. Die Kinder entscheiden dann aber, was von diesem Angebot sie essen und wie viel. Also, dass man eben das Kind nicht überredet, jetzt einen Teller aufzuessen oder es davor sitzen lässt. Und auch wenn das Kind heute mal keine Lust auf Brokkoli hat, ist es völlig okay. Mhm. Und wenn man aber dann ein vielseitiges und gesundes Angebot oder ausgewogenes Angebot anbietet, setzt man die Grundsteine für eine gesunde Ernährung und dann lernt das Kind es so von Anfang an. Das ist so, ja, ein Tipp, den ich auch mitgebe.
Okay, bevor wir da dazu kommen, wie wir das Kind dazu bekommen, dass es Brokkoli liebt, ne? So.
Ja.
Vielleicht fangen wir machen wir mit der gesunden Ernährung erstmal weiter. Du hast es ja gerade erwähnt. Was macht eine gesunde Ernährung aus?
Ja, das ist ja auch so ein Punkt. Man sollte nicht gesund und ungesund hervorheben. Auch bei einem Kind sollte man das nicht sagen. Das ist wirklich wichtig. Weil wenn man das macht, dann wird die Schokolade, also das Ungesunde, wird dann so gehypt und wichtig und das Gesunde eben wird nicht mehr geliebt. Das ist so das Problem. Aber ich spreche da gerne von ausgewogen und vollwertig. Und für mich heißt das, dass von allen Lebensmittelgruppen was dabei ist, also Gemüse, Obst, gute Proteine, für mich halt eher die pflanzlichen Proteine, dann gute Kohlenhydrate, die komplexen, das ist dann eher Vollkorn und auch mal verschiedenes Getreide, nicht immer nur Weizen. Und wenn man das anbietet, plus noch gesunde Fette und Öle, dann hat man eine Ausgewogenheit. Und wenn man vielseitig dann isst, dann ist das eine Ernährung, die wirklich gesund ist.
Jetzt hört sich Vollkorn für manche auch schon an, denken sie, oh, die dunklen Vollkorn-Dinkel-Nudeln sehen nicht so lecker aus wie die weiße
Ja, das
aus dem
stimmt.
hoch ausgemahlenen Weizenmehl. Gibt es da einen Trick?
Ja, einfach mischen. Einfach mal ein Drittel dieser Nudeln nehmen und mischen. Das mache ich oft. Das Einzige, was bei uns wirklich immer angenommen wird, sind die Vollkornspaghetti, weil die nicht so dunkel sind. Die kann ich vollständig so nehmen. Bei den anderen Nudeln da, ja, eben mache ich eine Mischung und man muss auch schauen, welche Nudeln. Die einen sind dunkler als die anderen. Aber auch hier die Abwechslung macht es aus und das empfehle ich allen, dass sie da einfach mal ein bisschen mehr abwechseln.
Du hast ja gesagt, dann noch die gesunden Fette. Was muss man dazu wissen?
Ja, da ist so das Thema Omega-3 oder Omega-6 der Punkt. Und gerade in einer vegetarisch-veganen Ernährung, und mein Buch ist ja auch, ist der Fokus auf der pflanzenbasierten Ernährung, wir ernähren uns so, sollte man darauf achten, wobei eigentlich jeder sollte auf gesündere Fette achten. Und Omega-3-Fettsäuren sind zum Beispiel in Rapsöl, in Leinöl. Und das sollte man öfter essen, weniger nur Sonnenblumenöl, weil schlussendlich macht so das Verhältnis von Omega-3 zu Omega-6 was aus. Und in unserer Zivilisation oder Fertignahrung ist ja sehr, sehr verbreitet in unserer Gesellschaft. Und da ist sehr oft dieses Sonnenblumenöl drin und auch schlechte Fette. Und das führt zu gewissen Zivilisationskrankheiten zum Beispiel.
Also Rapsöl und
Leinöl,
Leinöl.
Walnussöl und Nüsse sind wichtig, genau.
Okay. Reicht das für, wenn ich jetzt vegetarisch vegan bin?
Wenn du keinen Fisch isst, dann empfehle ich als Ernährungscoach ein Omega-3-Öl, das angereichert ist, zu supplementieren. Ja.
Okay. Und das ist jetzt nur für Veganer oder auch für Vegetarier?
Ja, auch für Vegetarier, die keinen Fisch essen. Sogar jemand, der Fleisch isst und nie Fisch isst, sollte das eigentlich tun, weil dann einfach mal zu wenig von diesen DHA und EPA, das sind diese Fettsäuren, die gesunden hat. Und die wirken auch entzündungshemmend im Körper und helfen oder unterstützen bei vielen Krankheiten. Ich sage nicht heilen, also nicht falsch verstehen, aber helfen halt einfach und sind gesund. Und das sollte man dann schon, finde ich, so ein Öl supplementieren. Ja.
Okay, also wenn man nicht Fisch isst, und da geht es glaube ich um den Meeresfisch, oder?
Dann fetten Meeresfisch, ja.
Fetten Meeresfisch, ja. Wenn man den nicht isst, sollte man
Genau.
Zusatzöl nehmen, das Omega-3 und Omega-6 Fettsäuren hat.
Nein, nicht Omega-6, sondern DHA und EPA angereichert ist.
Angereichert ist, okay.
Genau. Das findet man nur in Fisch oder Alge.
Ah ja, okay. Sind Algen, ich weiß, unsere Kinder essen immer gerne Nori-Blätter, also diese Algenblätter zum Reis. Wir reichen die einfach dazu, so. Dann kann man die so immer so ein bisschen Reis mit der Hand nehmen. Ist das eine Möglichkeit auch oder ist das zu wenig da drin? dünn Blättchen?
Ist zu wenig wahrscheinlich vom Fettgehalt her. Die sind aber sehr jodhaltig. Da muss man sogar aufpassen, dass man nicht zu viel nimmt. Aber Jod ist schlussendlich auch eine Art Mangelware in unserer Gesellschaft. Deshalb, ja.
Also würdest du auch sagen Jodsalz? Genau. Okay. Was hatten wir jetzt? Haben wir die Fette, die Kohlenhydrate, jetzt bleiben noch die Proteine.
Genau. Da bin ich eben auf der pflanzlichen Seite, weil für mich auch die pflanzliche Ernährung, also die Ernährung der Zukunft ist und auch gesünder, haben, glaube ich, auch zig Studien bewiesen. Klar, man kann qualitativ hochwertiges Fleisch essen, aber ja, muss man dann auch für sich entscheiden, wie und aus welcher Produktion man das Fleisch nimmt und wie oft. Empfohlen wird ja auch von der Deutschen Gesellschaft für Ernährung nur zweimal die Woche Fleisch, und sehr viele Deutsche, auch Schweizer, essen viel mehr oder manchmal täglich.
Ja.
Genau. Und wenn krass, man mehr,
oder?
Ja, krass, ja.
Ich finde
das
immer so
eben noch aus dieser Produktion, ja.
Weil das
aber
ist
dann
ja
ist halt Wurst dabei, dann hat man Salami, dann hat man da wieder einen Burger und dann noch vielleicht doch noch ein Stück Steak oder was und dann wieder Wurst und Salami und ja.
Ja, ich finde es aber erstaunlich. Ich kenne auch Menschen, die sagen, ich brauche das. Und ich frage mich immer, woher kommt das denn? Weil das ist ja noch nicht so lang, wenn wir jetzt mal auf unsere Gesellschaft schauen, gibt es das auch noch nicht, Fleisch in so einer Masse. Das ist vielleicht jetzt 80 Jahre, dass es in so einer Menge gibt, ja.
Ja, das ist so. Hat sich halt eben in unserer Zivilisation so eingeschlichen und auch die ganze Industrie, diese Fleischindustrie, wie auch die Milchindustrie. Ja, und da finde ich, kann man schon rauskommen und weniger konsumieren. Man muss es ja nicht von heute auf morgen abstellen.
Ja.
Und eben, aber pflanzliche Proteinquellen gibt es auch ganz viele und kann man auch sehr gut den Bedarf abdecken. Da sollte man auch täglich was einbinden. Das finde ich auch, wenn man so einen Teller anschaut, sollte jeden Tag auch eine gute Proteinquelle dabei sein. Das wird auch oft vergessen. Oft essen wir zu kohlenhydratlastig. Wenn dann noch Süßes dazu kommt, sowieso. Und, ja.
Was sind gute pflanzliche Proteinquellen?
Da starten wir mal bei Tofu, den verschiedensten Arten, die es heute gibt. Erbsenprotein finde ich inzwischen so als Fleischersatz oder einfach als Proteinquelle sehr cool. Tempeh ist was, muss man aber mögen. Ist dann fermentierter Tofu oder sowas, ja. Alle Hülsenfrüchte, Kichererbsen, Linsen, Bohnen in auch allen Farben und Formen kriege ich das ja. Ich mag zum Beispiel auch Falafel, also die Kichererbsenbällchen. Mögen auch Kinder eher als die Kichererbsen selber, finde ich. Kann man aber auch über Salate, in Soßen, rote Linsen in einer Tomatensauce, super. Kann man gut integrieren. Ja, und dann auch Nüsse, sind dann aber auch sehr fettreich, sind aber auch eine Proteinquelle. Und auch Vollkorn zum Beispiel hat einen beachtlichen Teil an Proteinen. Habe ich jetzt was vergessen? Ich weiß gar nicht.
Nee, war, glaube ich, schon eine ganze Menge. Ne? Hülsenfrüchte ist auch etwas, was oft in der Ernährung, so mein Eindruck, übersehen wird. Ich muss das auch bewusst kaufen, ne? Sonst merke ich, dass das untergeht.
Ja, auch das geht eben so vergessen teilweise. Und das, wenn jemand zu mir kommt, auch für eine Ernährungsumstellung, dann sage ich auch immer, okay, erster Punkt ist mal, versuch mehr Hülsenfrüchte zu integrieren. Dann, ja. Aber da habe ich ja dann auch Rezepte, die ich abliefern kann.
Ja. Die Hülsenfrüchte sind nicht nur wegen den Proteinen, glaube ich, wichtig, oder?
Nein, auch eisenhaltig oder mineralstoffhaltig und deshalb sehr gut und wichtig, ja. Zum Beispiel Tofu ist auch eine gute Kalziumquelle.
Ah, okay. Ja, bei den Erbsen, das genau wie du sagst, dieses Erbsenprotein oder Ersatz, wir nehmen das ganz häufig für Burger, ne? Also. Und anfangs war das noch so, dass, weil die Kinder sind bei uns vegetarisch, dass wir dann immer noch für uns Fleisch gemacht haben. Aber mittlerweile essen wir, weil die Erbsenburger so gut schmecken, essen wir eigentlich alle nur noch deinen Erbsenburger. Und dann
Ja, die finde
Das
ich auch
ist
ganz toll.
richtig,
Was
richtig
ich noch
lecker.
einfach als Klammer anfügen muss, auch diese voll verarbeiteten veganen Fleischersatzprodukte sind natürlich nicht immer gesund und sollte man jetzt auch nicht täglich viele davon essen. Also,
Okay.
dass das einfach auch erwähnt wurde. Ich bin
Ja.
ja für die frische Küche, aber es darf schon ab und zu mal sowas Platz haben.
Genau, vielleicht sagst du noch mal was zu dem Verarbeiteten und Frischen. Wieso ist es wichtig, darauf zu achten, dass es nicht so viel verarbeitet ist?
Ja, das läuft eben auch wieder unter, ich finde, gesunde Ernährung, dass man nicht zu viele nur verarbeitete Produkte hat oder Fertigprodukte, während, ja, man muss halt ein bisschen abschätzen. Tofu finde ich okay, der ist zwar oder gilt als verarbeitet, aber ist in wenigen Schritten. Und wenn man dann aber so eine verarbeitete vegane oder auch Fleischwurst hat, da weiß man, da ist so viele Schritte dabei, so viele auch Zusatzstoffe, auch wenn man dann die Etikette liest, und das ist was, was ich allen empfehle, mehr die Etikette zu lesen, dann sieht man das sofort und das sollte man einfach nicht zu oft essen, weil A, die Nährstoffe fehlen und B, hat man dann eben solche Zusatzstoffe, die eigentlich, die man nicht braucht, die nicht in den Körper müssen.
Welche Zusatzstoffe sind das? Wo sollten wir aufhorchen, wenn wir die lesen?
Geschmacksverstärker, diese E-Nummern, alles was so Stabilisatoren oder Säuren sind, die halt das Produkt auch länger haltbar machen, das ist alles nicht sehr toll. Ja. Und
Okay.
dann die schlechten Fette nochmal, ja.
Okay. Was für schlechte Fette sind das oder was machen die?
Also minderwertigen Fette, wie ich vorhin erklärt habe, das sind dann oft Sonnenblumenöl oder nochmal andere Dinge. Ist halt auch bei einer Margarine so, da kommen dann auch noch diese Transfette, die, wenn die hoch erhitzt werden, auch krebserregend sein können.
Ja.
Ja.
Okay, ja. Gut, wie geht das jetzt, dass wir das Gesunde in das Kind bekommen?
Ja, die schwierigste Aufgabe der Eltern ist das wohl. Aber es beginnt ja eigentlich schon in der Schwangerschaft und gut wäre, wenn man da schon als Familie eine gesunde oder eben vollwertige Ernährung etabliert, wenn man dann Vorbild ist und als Familie diese Routinen so hat, wenn man erst irgendwie, wenn das Kind 4 ist, plötzlich beginnt, gesund zu essen, ja, dann wird es natürlich eine größere Herausforderung, als wenn man es von Anfang an macht. Es ist sehr oft Gewöhnungssache. Kinder können sich an sehr oft sehr vieles gewöhnen, genauso wie beim Süßen. Man kann ein Kind auch wieder umgewöhnen, so von diesem süßen Zahn runterzukommen, dass nicht alles so extrem sein muss und dann die Geschmacksknospen können sich da angewöhnen. Ja. Und oft, wenn Kinder viel Süßes essen übrigens, ist im Zusammenhang, dann essen sie weniger gut Gemüse, weil Gemüse eben so einen herben Geschmack hat oder mal bitter sein könnte. Und das mögen die Kinder von Natur aus nicht. Und wenn sie aber zu viel immer alles süß haben, schon süßes Frühstück, dann ja, ist klar, dass die dann weniger Gemüse essen. Das sehe ich wirklich auch oft in meinen Coachings. Da nehme ich ja so ein Ernährungstagebuch mal auseinander und sehe, was die Familien so den ganzen Tag essen oder die Kinder. Und aber das ist auch durch Studien schon bewiesen worden.
Was sind die süßen Fallen, die vielleicht gar nicht so klar sind auch, ne? Es gibt ja Dinge, da weiß ich ganz klar, es ist eine Süßigkeit und dann gibt es vielleicht Dinge, wo mir das nicht so klar ist.
Also ein Punkt ist eben auch, wenn man jetzt zu viele so einfache Kohlenhydrate wie Weißmehlprodukte isst, was ja auch relativ schnell umgewandelt wird im Körper zu Zucker. Also wenn man alles Weißmehl hat, dann ist das auch schon ein Punkt. Dann gibt es natürlich diese Dinger wie Ketchup, das sehr süß sein kann. Auch Fertigprodukte haben oft Zucker drin als Geschmacksverstärker. Und Kinderprodukte allgemein. Also Kinderprodukte enthalten ja oft noch mehr Zucker als irgendein Erwachsenenprodukt, das ist ganz schlimm, sollte man eben auch die Etikette lesen.
Ja,
Ja.
schon ein bisschen auch
Oder so Frühstücksmüsli ist da auch noch sowas. Frühstücksmüsli, die sind total so süß. Ja.
Ich kaufe ja auch gern in so einem Drogeriemarkt ein,
Ich auch.
weil die einfach da sind viele Bioprodukte, ne, so, und das finde ich super. Aber wenn ich mir die Müsli-Sachen angucke, ist wirklich von dem vielen Müsli, was da ist, kann ich eigentlich nur zwei nehmen, weil alles andere ist mit Zucker versetzt. Ne? Das finde ich unglaublich. Da steht Bio drauf und denken Leute, alles gesund, Müsli. Aber es ist halt
Das ist wie bei, wenn du dich vegan ernährst, bist du nicht sofort auch gesund. Oder wenn du dich nur bio ernährst, bist du nicht auch automatisch ein gesunder Mensch, weil du vielleicht ganz viel Zucker zu dir nimmst. Ja.
Ja. Okay, wie
aber
gesagt,
da kann man wirklich drauf achten und gerade bei Müsli halt schauen, auch mit was wurde es gesüßt. Auch manchmal ist es nur mit Datteln gesüßt, aber ganz viel. Und wenn dann trotzdem fast 20% Zucker drin ist, finde ich das zu süß.
Ja. Wie fangen wir an, die Kinder vom Süßen umzugewöhnen? Ich glaube, das fragen nicht viele Eltern.
Ja, wenn man schon so weit ist, dass es sich falsch eingespielt hat und man selber als Eltern denkt, es ist zu viel, selber Süßigkeiten herstellen. Und da ist zum Beispiel in meinem Buch auch einige Rezepte. Genau, man kann zum Beispiel ein Eis, klar, geht nicht immer, wenn man auswärts ist, aber zu Hause ein Eis kann man ganz gut selber machen, indem man einfach Bananen einfriert. Dazu entweder ein bisschen Schokoladenpulver ungesüßt oder zum Beispiel Erdbeeren, gefrorene dazu mischt und das einfach püriert. Und dann hat man ein Eis, das super schmeckt und wirklich wie ein Eis ist. Also es schmeckt dann nicht nur nach Banane. Man kann diese Fruchtriegel selber machen. Da hat dann nicht noch dieser Apfeldicksaft dabei, was einfach reine Fruktose ist, sondern man nimmt halt einfach nur die Dörrfrüchte. Man kann Energy Balls selber machen. Das sind die Energiekugeln, die man auch mit Nüssen, Dörrfrüchten oder Haferflocken macht. Die kann man auch in Schokoladevariante machen. Dunkle Schokolade der Helden vorziehen, solche Dinge. Man kann auch Quark oder Joghurt mit Apfelmark oder auch Schokolade und mit weniger Süße zum Beispiel anbieten, solche Dinge. Das geht eigentlich ganz gut. Und auch Obst kann als Süßigkeit gelten oder kann man Obstsalat machen, solche Dinge.
Okay, ja, also genau, das mit dem Energieriegeln hat meine Tochter auch schon gesehen. Das machen wir auch mal. Nicht einfach zu kaufen.
Also die Energiekugeln, die hat man so schnell zubereitet. Ich mache die am Sonntag und dann reichen die eine Woche lang.
Okay.
Und meine Kinder bekommen das als Dessert. Manchmal haben sie auch eine dunkle Schokolade, aber bei uns ist es natürlich jetzt auch schon so, dass Süßes den Platz haben darf. Das soll man auch nicht verbieten. Aber dann eben halt mal etwas Gesünderes. Und ja.
Wie entgehen wir dem Stress beim Essen selbst? Also wenn wir am Tisch sitzen, das ist ja der Punkt, bei dem bei vielen Eltern der Spaß aufhört, ne, am Esstisch, dann wird es ernst. Nee, genau. Wirklich, da kommt eine starke Strenge rein. Ich kenne das auch von mir selbst. Dann kommen die Tischmanieren rein. Was wird gegessen? Ist jeder da und so? Hast du da, was ist da deine Meinung und dein Standpunkt?
Ja, das ist ein großes Thema, dem die meisten Familien ja begegnen. Ich habe gerade heute gelesen, dass ja irgendwie im Vergleich zu, glaube ich, vor 30, 40 Jahren inzwischen 80% der Frauen oft arbeiten oder zum kleinen Teil arbeiten, also auch im Arbeitsleben sind. Und ja, dann noch gesund kochen und die Hürde nehmen, frisch zu kochen, ist schwierig und da fällt man schnell in diese Fertigprodukte rein. Ist auch okay, wenn man wirklich mal schweren und stressigen Tag hat. Aber es gibt auch einige Rezepte, die man schnell zubereiten kann. Oder sei es nur eine gesunde Brotzeit, wo man trotzdem auch Gemüse anbietet und nicht nur eben diese Wurst und Brot hat. Oder man kann auch vorbereiten. Und das habe ich auch in meinem Buch so kurz erklärt. Meal Prepping machen, Menüplanung machen. Und auch die Tage, die wirklich am stressigsten sind, so aussortieren und dass man da zum Beispiel 2 Tage vorher doppelte Menge Tomatensauce macht oder Nudeln am Tag vorher noch doppelte Menge. Dann hat man 2 Tage später sofort Nudeln, Tomatensauce nur noch aufwärmen, dazu noch vielleicht TK-Erbsen und hat ein ausgewogenes Essen.
Nudel und Soße oder mit oder ohne Soße ist ja so.
Bei Kindern, ja.
Der Standard, auch der Retter für viele Eltern. Gibt es da Empfehlungen von deiner Seite? Weil das kann ja auch, ne, also meine reine Kohlenhydrate so und die Nudeln und die Soße, dann die Fertigsoße. Mit dem, was du gesagt hast, mit den Nachteilen, hast du da Tipps zu oder Alternativen?
Zu den Soßen?
Ja, auch zu, vielleicht auch zu dem Gericht oder. Weil ich kenne das von mir selbst, ne? Das ist so wirklich so ein schnelles Gericht, was wir machen.
Dass man immer nur Nudeln mit Soße macht, ja.
Und dann ist aber auch so, dann isst man nur diese Nudeln eigentlich und da geht man auch schnell, ich gehe schnell über meinen Sättigungspunkt hinaus, ne, so, weil das wie so ein Sog. Und ja, gleichzeitig ist es ein schnelles Gericht. Das ist auch hilfreich für Eltern, wenn die so schnelle Gerichte haben. Und ja, die Kinder lieben es halt auch.
Ne? Ja, ja. Also schlussendlich ist ja auch der wichtigste Punkt, dass man was findet, was alle essen, gerade an einem stressigen Tag und alle auch satt werden. Das muss manchmal vorherrschen, bevor es wirklich gesund ist, finde ich. Da muss man auch mal ja, runterkommen von den Ansprüchen. Aber man kann eben, wenn man die Soße selber zubereitet und da noch rote Linsen drin hat, hat man noch Proteine dabei. Wenn man noch Vollkornnudeln darunter mischt, hat man auch eher eine Sättigung und auch eben vielleicht noch ein bisschen proteinhaltiger, wenn man jetzt nicht schafft, noch was dazu zu machen an Proteinen. Dann, das Gemüse ist bei mir sowas, ich sage immer, wenn ich ein Ernährungstagebuch anschaue von jemandem Coaching, sage ich immer, wo ist jetzt das Gemüse? Ich schreibe das immer so hin, wo ist das Gemüse? Wo ist das Gemüse? Also es muss einfach mindestens ein Gemüse dabei sein, auch sei es nur Gurke und Karotte zur Vorspeise oder so. Das reicht schon. Und man kann dann eben auch abwechseln. Zum Beispiel gibt es Couscous, gibt es auch in Vollkornform. Es gibt sogar Kichererbsen-Couscous, soviel ich weiß, dass man mal sowas vielleicht auch ausprobiert, was genauso schnell ist. Und auch bei den Nudeln, Kichererbsen-Nudeln, Linsen-Nudeln mal wählt. Dann hat man auch mal eine Variante und gesünder als immer nur die Kohlenhydrate.
Ja, wo du sagst, mit den Gemüse vorweg. Das ist bei uns auch das, und jetzt noch, die Kinder sind auch schon älter. Es ist einfach hilfreich, wenn das Gemüse dann auf dem Tisch geschnitten steht, als dass es in der Soße drin ist, dann wird es eher gegessen.
Genau, aber schlussendlich ist es ja egal, wie sie es essen, Hauptsache sie essen es.
Genau. Ja, aber das ist so ein Umdenken, ne? Also ich mache alles rein. Ja. Und du wissen, okay, das Kind mag das nicht.
Und was ja eben auch typisch ist, Kinder zwischen 2 und 5, 6, die mögen ja Vermischtes nicht. Und da machen so viele Eltern einen Fehler, dass die so gestresst sind, warum ist das Kind jetzt diese Lasagne, diesen Auflauf nicht oder diesen Eintopf. Dabei, wenn man es einzeln anrichten würde oder halt in einer anderen Form die gleichen Zutaten, dann geht's. Also Nudeln halt so und auch Kinder, die keine Soße essen. Ja. Das heißt, mein Tipp, kleines Schälchen daneben, kleines Löffelchen, nur wenig Soße und dann einfach mal hinstellen und schauen, ob das Kind es nimmt oder nicht. Und sehr oft nehmen die Kinder oder dippen mal eine Nudel da rein, was auch super ist, ein bisschen spielerisch da. Da essen sie plötzlich die Soße auch wieder.
Mehr Spiel, ist das auch etwas, was du empfiehlst?
Ja, auf jeden Fall. Also nicht so, dass es ausartet oder man alles aufräumen, putzen muss, aber spielerische mit Geschichten oder einfach ein bisschen lockerer, nicht so mit dem Stress am Tisch sitzt. Und auch gerade Kinder, die sehr wählerisch sind, erfahren, dass die Eltern die ganze Zeit sie beobachten, die ganze Zeit fragen, warum isst du jetzt nicht? Hast du das probiert? Und das ist ein Dauerstress. Und wenn man da ein bisschen runterkommt und einfach mit dem Kind über den Tag spricht, es ein bisschen sein lässt und das Kind auch mal damit spielen lassen. Das ist ganz wichtig. Und Kinder, die erleben die Welt halt immer noch, auch mit 3 oder 4, mit den Händen. Also lass sie mit den Händen essen, das ist völlig okay.
Ab wann sollten Kinder mit Messer und Gabel essen können?
Ich sage, eigentlich ist das egal, weil sie lernen es sowieso irgendwann. Wenn die Eltern Vorbild sind, lernen die das und da muss man jetzt auch nicht einen Stress machen. Das hängt von den Eltern ab, wie wichtig ihnen das ist und welche Tischregeln man hat natürlich. Das empfehle ich schon, dass man Tischregeln hat, aber es muss jetzt nicht sein, dass ein Kind mit 4 schon immer mit der Gabel ist. Also mein Sohn macht das nicht. Der kann es, aber er macht es nicht immer.
Ja, ich manchmal denke ich, das Pendel kann auch zu weit in die andere Richtung schlagen, weil ich auch schon so Diskussionen gelesen habe, wo jemand sagte, ja, unser Kind ist auch Ende der Grundschule noch nicht mit Messer und Gabel. Wo ich dachte, es ist auch eine Technik, die hilft in der Gesellschaft quasi. Ne? Hat ja auch was zu tun wie Kommunikationsformen. Und ich zwinge mein Kind auch nicht dazu, ein Kleinkind, jedem die Hand zu schütteln und Danke zu sagen. Und gleichzeitig ist es wichtig, dass es auch Kinder lernen. Und
klar.
Wir sagen auch unseren Erwachsenen, sage ich nee, aber unseren jugendlichen Kindern, guck mal,
Wenn da jemand, ein Gast da ist und du kommst in den Raum, ne, dann möchte ich eigentlich, dass du Hallo sagst. Ne? Das ist, sonst wirkt das vielleicht unhöflich, wenn du einfach rein und raus gehst. Ja?
Genau, aber du machst das ja bei einem Kind oder Jugendlichen, der schon die Konsequenz ein bisschen versteht. Und bei so in dem Alter macht es ja auch Sinn. Und wenn jetzt ein Kind in der 5., 6. Klasse immer noch nicht mit Messer, Gabel ist, dann kann man das schon auch mal auf dieser kognitiven Ebene mit ihm besprechen und auch die Konsequenzen aufzeigen. Bei einem Vierjährigen ist es noch egal. Und eben, ich sage, normalerweise lernen die das und schauen das vom Rest ab und machen das nach. Also Imitation ist sehr stark bei so einem Kind in dem Alter. Und wenn es dann wirklich noch nicht so ist, sollte man sicher schon mal anstupsen, nicht mit Druck, aber irgendwie, oder ansprechen auf jeden Fall. Das Gleiche ist, dass die Kinder oder Eltern, die füttern die Kinder noch mit 4 oder 5, was ich dann auch nicht okay finde.
Wow.
Und ja, dann finde auch, dann muss man da mal schauen, warum ist das so? Kann das Kind das gar nicht oder ist ein anderes Problem die Nähe, die es sonst nicht hat? Ich weiß nicht.
Ja.
Da, weil das dann auch nicht mehr als Durchschnitt, ich sage jetzt nicht normal, aber Durchschnitt gilt. Ja.
Ja. Ja, es kann ja auch schön sein, ne? Also wenn mir jemand mal hilft, ne, wenn ich jetzt gerade müde
mal,
bin. Ne?
So, aber,
ne, das ist dann dieses, so wie die Kinder können auch eigentlich schon die Schuhe anziehen und trotzdem lassen sich dann die Schuhe binden.
Klar.
Das ist so
kennen
etwas.
Wir alle.
Genau, ne? Aber es ist ein Unterschied, ob das Kind dann das gar nicht macht.
Regelmäßig ist, ja.
Ja.
Und vielleicht muss man auch abklären, hat das Kind die feine Motorik oder fehlt ihm da was, oder?
Ja. Ich hatte Inke Hummel letztens im Podcast, der hat ja das Buch mit allen Sinnen wachsen geschrieben.
Ja, habe ich auch zu Hause.
Kann ja auch mit den Wahrnehmungen einfach zu tun. Ne?
Genau, und das ist was, was ich auch bei Kindern eben fördern würde, dass die mehr mit dem Essen sich beschäftigen, weil sie auch so das Essen erleben. Und es gibt Kinder, die haben, also es gibt es ganz selten, aber die haben eine starke Essstörung, ich sage jetzt Störung, weil die zum Beispiel mit der feinen Motorik hinten anstehen, das nicht gelernt haben und dann Angst haben, Dinge in die Hand zu nehmen und deshalb immer eingeschränkter essen. Also das sind dann die extrem picky Eater. Da gibt es dann auch einen Namen dafür und da muss man dann wirklich auch allenfalls mit Logopäden, mit anderen Fachpersonen arbeiten, um das Kind, das muss das lernen, richtig zu essen. Also gibt's schon. Ja.
Was sind so die 3 größten Fehlannahmen über Ernährung oder Essen mit Kindern, denen du begegnest?
Dass eben das Kind alles mögen muss. Das ist so ein Punkt, weil das ist nicht so. Ist bei uns Erwachsenen auch so. Wir haben auch Dinge, die wir nicht mögen. Dass das Kind aufessen muss. Und da empfehle ich auch mehr, das Kind selber schöpfen zu lassen oder halt kleinere Portionen zu geben, damit es auch aufessen kann. Nachschub darf es immer. Und das Dritte, glaube ich, dass das Kind nicht jeden Tag gleich viel isst. Das haben auch viele Eltern irgendwie falsch im Kopf und stressen sich. Ja.
Was macht das, wenn wir da nicht auf das Kind hören? Was kann das mit dem Kind machen? Wenn wir
ja, eben, dass es dann eben auch immer schlechter isst und sich unwohl fühlt am Tisch. Und das ist dann einfach das Schlechteste, wenn das Umfeld so schon nicht stimmt. Und die Eltern gestresst sind. Dann ist ein Teufelskreis, der immer weiter dreht.
Ja. Was hältst du von Superfoods?
Finde ich gut, kann man einbauen. Sollte man aber auch eher auf lokale, also bei uns gewachsene Superfoods achten. Leinsamen. Klar, wir haben auch mal Mandeln, aber eben Leinsamen oder so Blaubeere, solche Dinge sind super. Es muss nicht Gucci-Beere sein, es kann, glaube ich, auch, bei uns gibt es auch gewisse Bieren. Auf jeden Fall gut, aber muss man jetzt nicht auch Stress haben, überall die Superfoods einzubauen.
Ja, okay. Eher die lokalen zu gucken auch da, ne?
Ja, ich bin auch für lokale, saisonale Produkte. Gehört auch zur Nachhaltigkeit und deshalb sollte man da auch mehr darauf achten.
Also die Blaubeeren nicht unbedingt im März.
Ja, wir haben sie dann getrocknet oder gefroren, genau. das Gleiche mit den Spargeln schon im Februar. Ja.
Ja. Welche kulinarische Sünde erlaubst du dir so?
Kulinarische Sünde. Also ich habe auch mal Lust auf Süßes und habe meine Schokolade im Küchenschrank. Ja, mal eine Pizza, einfach eine Pizza Margherita bei einer guten Pizzeria zu essen. Sowas.
Moana, vielen, vielen Dank für das Gespräch, aber auch danke für deine Arbeit. Ich glaube, dass das einfach ein unglaublich zentraler Punkt ist, dass die Ernährung und das Essen mit Kindern ein Punkt, wo sich viele Sorgen von Eltern kumulieren und dann auch Konflikte mit den Kindern. Und das ist so wertvoll, dass du mit deiner Arbeit da für ein bisschen Leichtigkeit rein sorgst und auch ganz konkrete Handlungsempfehlungen gibst. Also dein Buch Mama, ich will Brokkoli ist ja auch, wir haben vorhin schon drüber gesprochen, ist eine Mischung aus Elternratgeber, ne, wie geht es mit dem Essen und ein Rezeptbuch. Ich bin der Meinung, es hätten noch zwei Bücher werden können, weil es so dick ist. Also ich weiß nicht, wie viel, schon bestimmt 150
mehr.
Seiten nur mit Rezepten.
Aha, ja.
Große Empfehlung, aber mal, ich will Brokkoli von Moana Werschler. Glaube ich, kann in jeder Küche stehen. Danke dir dafür. Wo kann man sich mit dir vernetzen und wo treibst du dich so in Social Media am meisten rum?
Genau, entstanden ist ja mein Blog missbrokkoli.com als erstes und da, der wird auch immer noch sehr gut besucht, habe ich viele Rezepte, auch Babybrei-Rezepte, da so ist er entstanden, aber auch Tipps inzwischen und diese Picky Eater, also wählerischen Kinder-Tipps. Am meisten oder ehesten findet man mich aber auf Instagram, underline missbrokkoli mit 2c. Weil ich da fast täglich was poste, Tipps gebe, Rezepte zeige aus dem Alltag, in den Stories und ja, da man wirklich auch sich mit mir austauschen kann, wenn man mal Fragen hat. Dann habe ich die Coaching-Seite healthyhappyfamily.ch, da kann man ein Gespräch buchen, findet die Übersicht und habe auch einen Podcast, der heißt auch Healthy Happy Family. Da spreche ich auch mit Familien, die bei mir im Coaching waren, über gewisse eigentlich Fälle, die wir ja hatten, aber auch mit anderen Experten. Und ja, geht es einfach um die gesunde Familienernährung. Ich habe ein E-Book, Picky Eater, falls das jemand interessiert. Aber eben in meinem Buch findet man auch schon sehr viele Tipps für mehr Gelassenheit und wie das Kind besser Gemüse isst. Da kann man sich beides anschauen. Ja, und eben ja, ein Coaching, falls man einen Teufelskreis zu Hause hat, falls man Drama am Tisch hat. Meine Coachings sind wirklich fokussiert auf wählerische Kinder, Stress in der Familie und auch bei Ernährungsumstellung, weil ich natürlich auch auf vegetarisch-vegane Ernährung spezialisiert bin.
Super, danke dir. Alle Links kommen in die Shownotes. Jetzt noch zu den letzten Fragen, die alle meine Gäste beantworten können, wenn sie wollen. Wenn du an deine eigene Kindheit denkst, was hat vielleicht gefehlt, was du dir später selbst beibringen konntest?
Gute Frage. Das kann ich nicht beantworten, weil ich war in der Waldorfschule und hatte da sehr ein vielseitiges Angebot. Meine Eltern haben sehr international gekocht. Also ich habe da auch kochen gelernt und vielseitig zu essen gelernt. Klar, vegan haben sich meine Eltern damals noch nicht ernährt, inzwischen schon. Ich kann es gar nicht sehr sagen. Und da sie Psychologen waren, waren sie sowieso ja, hatte ich keine Eltern, die mir viel vorgeschrieben haben oder Verbote gemacht haben. Also ich glaube, ich habe da auch eine sehr gute Kindheit erlebt.
Wofür bist du deinen Eltern dankbar?
Ja, eben für alles, was sie mir so mitgegeben haben, dass ich mich eigenständig entwickeln konnte und eine gute Resilienz entwickelt habe und von daher, ja, heute ein starker, selbstbewusster Mensch geworden bin.
Wenn du werdenden Eltern drei Tipps mit auf den Weg geben könntest, so deine drei Wahrheiten, was wären das?
Das ist sich ausgewogen ernähren, schon in der Schwangerschaft und eben das in der Familie zu etablieren, dass man da einfach schon dessen Grundstein legt und nicht später dagegen kämpfen muss, dass man stressfrei am Esstisch bleibt, wenn das Kind mal nicht so möchte, wie man sich das vorgestellt hat, und flexibel bleiben. Aber das gilt bei allen Dingen, wenn man Kinder hat, dass man da flexibel bleibt. Ja.
Ja, danke dir, Moana.
Danke auch.
Das war die Folge mit Moana. Wenn du wissen willst, wie das gehen kann, ganz konkret mit der Harmonie am Abendbrottisch, dann schau mal in Moanas Buch Mama, ich will Brokkoli oder auf ihre Webseite, in ihren Instagram-Account. Überall dort findest du auch ganz viele Rezepte. Und falls es dir noch keiner gesagt hat, heute möchte ich dir Danke sagen für dein Elternsein. Denn dass du eingeschaltet hast, zeigt ja, wie engagiert du bist, dass du im Leben mit deinem Kind etwas anders machen möchtest. Danke dir dafür und jetzt wünsche ich dir einen ganz wundervollen Start in diesen Tag. Alles Liebe und bis bald.